Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Ich bin Rita Molzberger.
Und diesmal hat die Rita das Thema wieder mitgebracht und ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Und
ich auch.
Ich sag dir gleich, was mir am Fahrrad dazu eingefallen ist.
Okay. Möchtest du nicht damit anfangen?
Nee, du fängst an, du hast das Thema vorgeschlagen.
Gut, also ich wollte gerne mit dir sprechen über Eigentum und Eigentümlichkeit.
Mhm.
Es fing alles ganz einfach an. Es ist aber ein Thema, wir haben ja viele dieser Art, aber dieses insbesondere, das mich in sehr viele von diesen Kaninchenlöchern, von denen du öfter sprichst, hat fallen lassen.
Mhm.
Das ist ausgeufert in der Recherche und ich musste mich irgendwann selbst wieder zügeln, um zurückzukommen. Ich hoffe, dass das jetzt in der folgenden Stunde nicht sprechend passiert, was mir da gedanklich passiert ist. Aber ich beginne mal damit, wie ich aufs Thema gekommen bin. Und schon da war es nicht eine Sache, sondern zwei. Das eine war, dass ich mein Eigentum verteidigt habe, zum ersten Mal so, dass ich mich selbst kaum wiedererkannt habe, mhm, als jemand Kleines meinen Füller haben wollte. Und ich am Schreiben war und völlig entsetzt sagte, nein, den verleihe ich nicht. Und normalerweise teile und leihe und ich alles, ich gebe auch so alles her. Das war ungewöhnlich für mich und hat mich losgetreten gedanklich,
mhm,
warum ich jetzt so drauf beharre, dass dieses aber meins ist und nicht geteilt wird. Und ein paar Tage später wurde mir zugeschrieben von außen, ich sei ja wohl auch etwas eigentümlich.
Der Weltgeist hat
was sein mag. Ja, richtig. Und dann habe ich mich erstmal gefragt, ob es da irgendwie etymologische Verwandtschaften gibt und wie das wohl so alles zusammenhängt. Und dann fiel mir eine Passage ein zum Eigentumsrecht bei Bourdieu, die, mhm, ganz kurz ist, die überliest man schnell, wenn man in seiner Kapitaltheorie herumliest, aber die fand ich wichtig. Da habe ich kurz überlegt, ob ich die JuristInnen, die ich kenne, jetzt nerve mit Eigentumsrecht. Das habe ich gelassen.
Gut.
Wir können uns an dieser Stelle entspannen. Aber wie es philosophisch ums Eigentum bestellt ist, da war mir auch klar, dass das jetzt anstrengend wird, weil wir uns um Subjekt und Eigenheit, mhm, und Ich und sowas kümmern müssen. Das war mir nicht so klar, wie weit das sich auffächert. So, das dazu. Und du auf dem Fahrrad?
Auf dem Fahrrad. Ich habe überlegt, welche Worte enden denn auf Tum?
Ah,
also ich weiß gar nicht, was Tum für ein Ding ist und bin dann gekommen auf Brauchtum, hm, logischerweise, weil ja gerade Karneval war, Christentum, hm, Herzogtum, also solche Sachen und dachte so, ist interessant, dass es so hochherrschaftliche Dinge sind, also so Heiligtum,
ja,
ne,
ja,
solche, das ist irgendwie alles sehr hochgegriffen und deswegen habe ich mich gefragt, was denn dieses Anhängseltum da sagt.
Ja, habe ich auch nachgeguckt, ging mir genauso.
Darauf habe ich gewettet.
Und ich war leider enttäuscht, vielleicht bist du jetzt mit mir enttäuscht, ich gucke mal auf meinen Zettel, damit ich das auch richtig wiedergebe. Es ging im Wesentlichen darum, dieses Suffixtum zu verstehen. Und grammatikalisch bzw. semantisch ist es so, dass es ein abstraktes Substantiv bildet zu einem Zustand oder einer Beschreibung einer Eigenschaft, die sonst jemandem einfach nur im Sinne von du bist so und so zugeschrieben wird, um daraus ein Nomen zu machen im Prinzip. Mhm. Und ja, es dient der Abstraktion, das fand ich auch, besonders bei Dingen, die schwer greifbar sind. Diese Beispiele finde ich auch ja eher so aus dem Bereich, weiß man gar nicht so genau, was damit gemeint ist. Aber so grundsätzlich ist dieses Suffixtum erstmal unverdächtig und bildet erstmal nur ein abstraktes Substantiv.
Unverdächtig.
Jetzt kommt aber bei eigentümlich ja noch ein Suffix dazu.
Ja.
Deswegen habe ich das dann auch noch nachgeguckt. Und dieses, wenn das Pluslich dazu kommt, heißt es zur Eigenheit gehörend. Also das Eigentum benennt, dass etwas eigen ist im Modus eines Nomens, also Eigentum, jemand ist etwas zu eigen und das Eigentümliche ist, es gehört zu dieser Eigenheit, die und die Eigenschaft. Und so benutzen wir das ja auch, wie das jemandem Zugehörige die Person ausmacht. Also wenn mir jemand sagt, du bist eigentümlich, dann ist damit eine bestimmte Charakterlage gemeint, die mich zu der Person macht, die in den Augen der anderen nun mal ich bin, in ihrer Eigenheit.
Ich habe halt noch über was anderes nachgedacht dazu, weil ich gerade Thomas Mann lese, also Deutsche Hörer, ne, die Ansprachen von Thomas Mann, neu herausgegeben von Meli Kiak. Ganz großartig, gerade jetzt in dieser Zeit, muss man sagen. Also auf eine wahrscheinlich eigenartige Weise großartig, aber dennoch lese ich das gerade mit großem Interesse. So. Und da geht es ja zum Beispiel um Deutschtum und Deutschtümelei. Dann haben wir das Christentum, das Judentum, aber nicht das Muslimtum oder das Anglotum oder das Englischtum oder das Frankotum oder so. Und dann dachte ich so, dieses Deutschtum, Deutschtümelei, das kommt dann halt ja auch sehr häufig davor. Und dann habe ich mich schon gefragt, ob das irgendwas darüber aussagt, aus welchem Sprachraum dieses Tum auch kommt.
Das weiß ich nicht. Also müsste ich jetzt weiter recherchieren und LinguistInnen befragen oder PhilologInnen. Ich nehme aber auch an, dass es so Moden gibt in der Sprachbildung. Dass diese Tümer also vielleicht aus einer bestimmten Epoche kommen, wo es um ja so Dinge wie Nationalismen, Deutschsein, Brauch, Christentum kam, ne? Und die Ursprünge sind hier auch im Mittelhochdeutschen für Eigentum auch. Insofern fände ich das naheliegend, aber das ist jetzt erstmal nur eine Vermutung, da müsste man nachgucken. Das Eigentum sagt erstmal nur aus, was einer Person zugehört. Und das Eigen ist Mittelhochdeutsch für selbst oder zugehörig. Also das ist schon im Mittelhochdeutschen so, wie wir es jetzt auch benutzen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die anderen hochtrabenden Begriffe aus einer ähnlichen Epoche gerade im Deutschen stammen.
Ja, deutet so ein bisschen darauf hin, für welche Worte das so benutzt wird. Ne? Also zu welchem
Ja, und für
Kreis
welche auch
so
nicht,
gehören.
Obwohl genau. sie dem zugeordnet werden, ja. weil die dann damals einfach vielleicht noch nicht interessant waren. Kann aber auch sein, dass ich mich jetzt total vergaloppiere.
Ja, oder wir haben sie verloren. Ne? Also wir benutzen sie einfach nicht mehr und benutzen sie nur noch für bestimmte andere Worte.
Ja, wirklich. Ja.
Auf jeden Fall, das war meine Gedankenreise auf dem Fahrrad.
Ja, das fand ich total hilfreich jetzt, weil ich ja auch in dieses Kaninchenloch gefallen bin.
Und ich bin ja noch mein eigenes Kaninchenloch gefallen.
Ja, da haben wir uns vielleicht kurz im Bau getroffen und sind dann in verschiedene Gänge abgebogen. Für mich ging es dann weiter nach diesem Suffixgedöns zu der Frage von Haben und Sein. Mhm. Denn wenn ich sage, das eine ist das, was mir zu eigen ist, und das andere ist die Zuschreibung, so bist du als Person, dann ist das ja ganz spannend. Was gehört noch zu mir? Welche Dinge gehören zu mir oder welche Eigenschaften gehören zu mir? Und was ist mir äußerlich, könnte ich aneignen, habe ich aber nicht getan oder so. Also dieser Zusammenhang von Haben und Sein, der ist ja auch philosophisch interessant, weil ja da einfach zwei verschiedene Status benannt werden, die meistens dualistisch auch gegeneinander gehalten werden. Und da kommen wir vielleicht gleich noch hin.
Ich würde sagen, dein Füller ist quasi ein Teil von dir.
Ja, genau. Also es ist zumindest so eine Art symbolische Selbstergänzung, wer ich gern sein möchte oder wie ich mich selber sehe. Und dann hing es auch einfach dran, dass ich weiß, das Ding ist empfindlich. Den habe ich schon lange, den habe ich von einer bestimmten anderen Person. Ich möchte nicht, dass die Feder kaputt geht, die ist nicht ersetzbar und all diese Dinge. Aber ja, es ist mir so zu eigen, als würde mir jetzt jemand an eine ungehörige Stelle meines Körpers fassen, wenn der in die fremde Hand gerät. Dann ist das für mich so, als würde ich angefasst. Und das ist komischer erstmal, denn ja, das, was mir gehört oder das Eigentum ist ja zunächst mal, also der Füller symbolisiert das ja ganz gut, nur materieller Besitz, ist ja nur ein Ding. Dann könnte man sagen, ja Gott, das hat ja mit dir vielleicht zu tun, aber es ist ja auf jeden Fall verschieden von dir, denn du bist Subjekt und das ist Objekt. Auf die Diskussionsschiene müssen wir auch noch, fürchte ich. Es ist aber ja auch nicht so, dass es damit mit dem Eigentum erledigt wäre. Bei Recherche sind mir mindestens drei Stränge aufgefallen. Nur das erste ist dieser objektive Besitz. Das zweite ist, Eigentum ist auch so institutionalisierte, gesellschaftlich anerkannte, auch juristisch abgesicherte, anerkannte Größe. Deswegen haben wir ein Eigentumsrecht und das macht einen Riesenunterschied, wie das ausgestaltet ist. Und das dritte ist, und da bin ich dann Richtung Anarchismus abgedriftet. Eigentum ist auch Ausdruck von radikalem Individualismus. Ne? Also wenn man sagt, das bin ich, ich bin eigen, ich bin anders als andere und vor allen Dingen anders als das, was Gesellschaft von mir will. da markiert das ja einen Standpunkt, der das Subjekt ganz, ganz stark macht.
Mhm.
Und im Prinzip auch fordert, dass alles andere, was von außen dazu kommt, abgeschnitten werden kann. Und da sind wir dann eben bei den Anfängen von ja, Anarchismus und Existenzialismus, wo so die Person oder die Eigenheit im Zentrum des Denkens steht.
Ja, ich war nicht ganz so radikal unterwegs. Ich war dann tatsächlich mehr so im Kommunismus.
Ja.
Also, ne, so. Aber es ist nicht so.
Ja, richtig.
Genau, nicht nur im Kommunismus, sondern es gibt ja auch in bestimmten anderen Strömungen diesen Wunsch, dieses Eigentum aufzulösen.
Ja.
Da gibt es auch zum Beispiel so eine Institution wie Raiffeisen, ne? Da ging es schon darum, ja, dass Werkmittel nicht einer Person gehören, sondern der Gemeinschaft und dann eben oder dann ein Gemeinschaftseigentum, das auch Gemeinschaftseigentum ist.
Allmende.
Gemeintum, ja, ja. Weil es ja nicht eigen ist. Mhm. Also nicht mehr zu einer Person gehörig, sondern zu einer Gruppe.
Mhm.
Ist es dann ein Objekt? Eine Gruppe aus Menschen?
Ja, schon noch, wenn man die Gruppe als juristische Person begreift, das ist
ja
auch so, ne? Oder als institutionalisierte Größe oder so,
ja,
dann ist das unproblematisch, dass die sich zanken, also Beispiel Erbengemeinschaft.
Vor allen Dingen, Erbengemeinschaft ist eigentlich zumindest in manchen Fällen ein Widerspruch in sich, weil wenn etwas da nicht ist, dann ist es Gemeinschaft.
Vermeintlich. Vermeintlich. Gemeinschaft. Ja. Ja, da wird ja dann viel geteilt. Also klar, es gibt dieses auch sehr berühmte Diktum von Pierre-Joseph Proudhon, Eigentum ist Diebstahl.
Mhm.
Und das kommt natürlich aus der Ecke Marxismus, Materialismus.
Ich denke sofort ans Känguru.
Ja, ich glaube, das Känguru hat auch an Proudhon gedacht.
Maybe.
Vice versa. Das ergibt ja auch Sinn, es da zu verorten. Der Materialismus hat nun mal gefordert, dass wir von dieser sehr vergeistigten Theorie, dass wir das vom Kopf auf die Füße stellen, ne, und auf die tatsächlichen Bedingungen unserer Geistigkeit gucken. Und Marx war Eigentum nun mal auch ein ganz zentraler Begriff in seiner Theorie, ne? Und dann kann man darüber natürlich zanken, was man jetzt damit machen soll. Ob man das ganz abschafft, ob man sagt, das eigene ist im Prinzip nur das, was mich als Individuum ausmacht und alles andere ist nebengeordnet. Oder ob man sagt, dann müssen die Mittel anders verteilt werden oder so. Also von diesem Punkt aus, dass einem das Materielle nicht mehr als abständig vorkommt, sondern tatsächlich wichtig wird, auch für Theoriebildung. Von diesem Punkt aus kann man in ganz verschiedene Richtungen weitergehen. Und Eigentum ist Diebstahl ist eben nur eine Richtung, in die es weitergehen kann.
Ich hatte gerade so einen Gedanken, ich kann ihn gerade nicht mehr so ganz greifen, weil ich so dachte, ach genau, Eigentum immer ja auch eine Aussage über Macht macht.
Ja,
also
ja,
du kannst ja Eigentum nicht ohne Machtstrukturen denken.
Ja.
Und da, wo sich Eigentum anhäuft in einer bestimmten Form, bin ich in einer Machtposition und mit mehr Eigentum werde ich mächtiger. Ich winke mal kurz in die US&A rüber.
Ja, völlig richtig.
Ja.
Und so ist das in der Soziologie zum Beispiel auch besprochen worden, ganz prominent bei Bourdieu, wie gesagt, mit der Kapitaltheorie. Wenn man aber all diese Stränge zusammenbindet, es gibt ja da Positionen im Idealismus, es gibt Positionen auch schon in der Frühromantik, es gab auch schon die Atomisten in der Antike und es gibt garantiert auf der Welt verteilt noch ganz andere Philosophien.
Bitte erklär
und
mir, was die Atomisten sind.
Die davon ausgehen, dass es Material gibt, aus dem die Welt zusammengesetzt ist.
Ah, okay,
also Atome,
ich dachte,
ne?
Ja.
Das ist auch schon ein materialistischer Gedanke im Prinzip. Und überall dort geht es im Prinzip um die Beziehung zwischen einem Subjekt und der Materie als Objekt und der sozialen Struktur.
Mhm.
Die ist halt lange Zeit kaum, wie soll man sagen, kaum aufgefallen. Es war schon klar, dass sie da war, aber die wurde nicht so sehr theoretisch in den Fokus genommen. Und wir sind jetzt eben sehr aufmerksam auf die soziale Struktur, also auf sowas wie Macht und Hierarchie und wie diese Strukturen bedingen, wie wir Objekten und anderen gegenübertreten. Aber da habe ich dann wiederum einen kritischen Gedanken beim neuen Materialismus gefunden. Das ist eine Denkrichtung, die fand ich sehr faszinierend. Da muss ich aber auch noch tiefer rein, möchte ich gerne, weil die sagen, ja, das ist jetzt vielleicht auch so ein Stück vorbei, dass wir die soziale Beziehung immer vorordnen, nicht nur denkend, sondern auch ethisch dem Rest vorordnen und dass wir Objekte so als Verfügungsmasse und Ressource betrachten in diesem Geschehen, ist eigentlich auch falsch. Die weisen darauf hin, dass es Objekte gibt, die eigentlich als im Sinne von Agency die AgentInnen sind im Prinzip. Das musste ich erstmal verstehen nach dem ganzen Lesen. Ich habe dann auch, um es hier gut vermitteln zu können, nach greifbaren Beispielen gesucht.
Da hätte ich jetzt nachgefragt.
Ja, fällt dir direkt was ein? Mir ging das erstmal so, ich hatte dann alles nachvollzogen und Materialismus und Neomaterialismus und so, das funktionierte alles gut, weil ich die Kategorien alle kenne. Und dann wollte ich auf die Ebene, wo konkret? Und das fiel mir total schwer.
Aber, mir fällt da gerade gar nichts zu ein, weil ich glaube ich schon mit dem Begriff oder der Position des Agenten oder der Agentin schon nicht so zurechtkomme.
Also ohne schwarze Brille und Women in Black Ästhetik, da denkt man erstmal dran, es heißt erstmal nur Agents, ne? Also jemand, der tut und macht, also der selber aktiv ist, weil wir uns ja daran gewöhnt haben. Das Aktive ist das Subjekt. In der Grammatik auch. Das regelt den Rest des Satzes. Das bestimmt darüber, welche Form das Objekt annehmen muss. Jetzt gibt es aber ja Objekte, die sind persistent.
Unbeugsam.
Ja, schwierig. Man wird derer schlecht Herrin. Weil sie so eine Eigenheit haben. Und das ist, glaube ich, der Punkt in der Argumentation im neuen Materialismus. Und ganz konkret sind das Dinge, die wir als unbelebt lange behandelt haben, wie Natur. Also so ein Baum macht aber von sich aus ja Dinge und verändert Umwelt. Und da geht es jetzt nicht darum, wo wir den hinpflanzen oder wann wir den abschlagen, sondern in seiner eigenen Existenz verändert er Umwelt. Da muss man jetzt nicht groß Hippie sein und Bäume umarmen, sondern das ist einfach auch biologisch ja nachweislich so, dass die kommunizieren und in ihre Umwelt eingreifen. Tiere sowieso, also nichtmenschliche Lebewesen sind das eine. Das ist, glaube ich, ein unproblematisches Beispiel, wo man sagen kann, natürlich haben die einen eigenen Ansatz zu handeln und Welt zu verändern. Aber auch so Dinge, die wir vielleicht mal geschaffen haben, die dann aber so ein Eigenleben entwickeln. An die dachte ich auch. Zum Beispiel Atommüll. Schöne Reaktion immer. Ja, oder die Müllberge an sich. Die sind dann jetzt da, das sind im Prinzip nur Objekte und man müsste ja meinen, na, da haben wir ja Herrschaft drüber, aber das ist nicht so. Das entwickelt eine ganz eigene Dynamik und die Dinge selbst, auch im Zerfall, sind uns nicht mehr anheimgegeben. Wir werden dessen nicht mehr gut Herrin und Herr. Wir haben das in die Welt gesetzt, ja, aber es hat so ein Eigenleben. Oder das Beispiel Smartphone und KI. Also, dass da eine Form von Eigenleben entwickelt wird im Sinne der KI, das kann man, glaube ich, kaum noch leugnen, da kann man nur noch versuchen, irgendwie einen Umgang mitzufinden. Infrastrukturen machen einen Unterschied, also wie Städte gebaut sind, wie die Straßen und die Ampeln, also die Dinge machen selbst einen Unterschied, der unserer Subjektivität gar nicht so arg unterliegt, wie wir immer tun.
Ich hänge auf diesem Müll.
Ja, du hängst auf dem Müll. Das tun leider sehr viele andere Menschen auch. Ja.
Nein, aber das finde ich sehr interessant, weil es ist ja, also dieser Müll ist ja irgendwann ein Gegenstand gewesen, den wir käuflich erworben haben, der sozusagen in unser Eigentum
übergegangen ist. Der war ganz alter Materialismus.
Ja, ganz alter Materialismus, aber das Ding ist, dass wir den gar nicht behalten wollen. Ja. Also wir wollen nur das, was da drin war und das, was überbleibt, ist dann sozusagen der Müll. Und der fliegt irgendwo rum, weil wir den gar nicht mit uns verbinden.
Genau.
Der gehört überhaupt nicht zu uns.
Das ist das radikal andere.
Genau, das ist das radikal andere und das fliegt dann irgendwo rum und entwickelt aber dadurch nur ein Eigenleben, dass wir es eben nicht als Eigentum betrachten und auch nicht als etwas, für das wir verantwortlich sind. Und das ist ja das große, große Problem. Und trotzdem wird da aber ja über Eigentum gestritten, denn Unternehmen sollen dafür verantwortlich gemacht werden, wenn deren Müll, deren Plastikflaschen oder was auch immer irgendwo an Stränden ganz woanders auftauchen und da eben für Umweltverschmutzung sorgen. Das finde ich super spannend.
Ja, genau. Also Eigentum und Ökologie hängen da super eng zusammen. Und dieser Gedanke von, wann ist mir was zu eigen und wann lasse ich das los, wenn es unbequem wird. Ne?
Ja.
Das ist auch beim Containern schon aufgefallen, wenn Menschen Dinge nehmen, die ja offensichtlich nicht mehr gewollt sind, sonst wären die ja nicht im Müllcontainer. Ja. Und das ist dann aber Diebstahl, weil ja. es so lange, wie es der Müll ist, noch demjenigen zu eigen ist, auch weil er dafür verantwortlich ist. Mhm. Das ist ja schon ein Punkt, dass die Verantwortung damit dranhängt. Und diese Dinge haben eben eine Form von Eigenleben, die uns ethisch im Sinne der Verantwortung herausfordert. Wir müssen da irgendwas mit tun.
Ja, aber es ist sehr, also gerade auch Containern ist einfach sehr spannend, weil also wenn wir etwas wegwerfen, beabsichtigen wir ja, das Eigentum oder uns des Eigentums zu entledigen. Ja. Ja, so.
Aber wir tun es nicht in eine fremde Tonne. Nee. Das ist ja schon auch die eigene Tonne.
Ja, es muss die eigene Tonne sein. Sie muss am Donnerstagnachmittag raus. Nee, wir dürfen es aber nicht vor die Tür legen. Ja. Weil zum Beispiel bei verderblichen Lebensmitteln wären wir dann verantwortlich, wenn sie jemand konsumieren würde.
Ein Riesenproblem bei Foodsharing auch, ne? Ich habe, als ich in der Kita noch viel tätig war, immer diese Riesenmengen an Mittagessen Menschen gegeben, die mit Lastenrädern damit wohin gefahren sind und das jemandem gebracht haben. Aber mir ist völlig klar, dass das so ganz sauber war das nicht. Wir suchen einfach eine Umgangsform, auch da, wo wir eben noch nicht juristisch geregelt haben, wem was wann zugehörig ist und wer wie viel Verantwortung davon hat. Da müssen wir ganz dringend neue Formen finden des Umgangs und möglicherweise auch neue Formen der Institutionalisierung dieser Rechte. Denn wir haben die Probleme da liegen und die Müllberge.
Nö, die liegen ja woanders. Die,
ja, genau, weit weg auf Kontinenten, wo sie uns gar
nicht
mehr stören.
Was ich nicht sehe, gehört mir nicht.
Praktisch. Ja. Deswegen schmeißt man die Kamelle so weit weg an Karneval. Das ist jetzt nicht schwer, das ist euer Problem. Ja. Aber das ist ja genau das Ding, wenn Eigentumsrecht etwas ist, was uns zu eigen ist und wir das nicht loslassen im Sinne von, wir lösen das ganz auf, was uns vermutlich auch ins Chaos stürzen würde, dann müssen wir die Dinge neu regeln, für die wir noch keine Handhabe haben. Und ich habe so das Gefühl, dass wir jetzt generationell da angekommen sind, wo gerade ökologisch Material anfällt, über das wir vorher so noch nicht reden konnten. Und ein Bewusstsein von nichtmenschlichen Lebewesen jetzt am Start ist, über das man sich freuen kann, das aber auch Fragen aufwirft, die nicht zuletzt auch philosophisch nicht geklärt sind.
Definitiv. Und ich dachte gerade an diesen ganzen Entstehungsprozess, das mit dem Müll hat mich jetzt wirklich total gehuckt. Ich dachte jetzt an diesen ganzen Entstehungsprozess von zum Beispiel Plastik. Also nämlich dieses Öl, das im Boden ist, das gehört ja erstmal niemandem. Ja, so, das ist halt ein Stück Land, das gehört dann jemandem und alles da drunter. Und dann eignet man sich das an und saugt es sozusagen aus, um mit diesem Eigentum, das dann auch nur wenigen verfügbar ist, Geld zu machen, viel Geld zu machen. Und gleichzeitig aber dieser ganze Produktionsprozess ja unglaublich viele umweltschädliche Gase zum Beispiel auch. Also ne, dieser ganze Prozess ist einfach einer, der sehr viele, ja, mit diesem Aneignen ist auf jeden Fall sehr viel Schaden verbunden, Umweltschaden. Und es erscheint mir ein wenig wie Rosinenpickerei. Was davon nehmen wir und machen es uns zu eigen? Und wo sagen wir, da will ich nichts mit zu tun. Das ist nicht meine Verantwortung, kann ich nichts dafür.
Das ergibt ja auch Sinn im Rahmen des Kapitalismus, sich das nur zu eigen zu machen, aus dem man dann neues Kapital gewinnen kann. Das ist zum Teil eben auch der Müll, der sonst vielleicht unangenehm ist. Wenn der gut verregelt wird und man damit noch Kohle machen kann, dann ist der interessant.
Im wahrsten Sinne.
Ja, aber sonst ist der eben gar nicht mehr interessant. Dann will man den ja auch nicht sehen. Auch Datenmüll, wir hatten das Thema ja schon mal. Das sollen andere Menschen angucken. Ich soll das nicht sehen müssen. Ne? Ja.
Das soll anderen schaden.
Ja, ja, genau. Man möchte das einfach weg haben. Ja. Und das ist ja gar kein so neuer Gedanke, dass wir etwas veräußern, uns äußerlich machen und nicht zusehen, dass das schon auch unsere Eigenheit betrifft. Und das fand ich so spannend, wenn man jetzt Eigentum so wie vorgeschlagen in dieser Dreiheit versteht, dass das eine der materielle Besitz ist, der mich ergänzt, dann aber auch die institutionalisierte Größe und Ausdruck meines Individualismus, dann gibt es einen großen Konflikt zwischen dem Ersten, zwischen den Dingen und den anderen Zweien, weil ich so tun kann, als sei das eine so für eine Zeit lang da und dann sortiere ich das aus, ich halte das dann an mein Herz und frage mich, ob ich das noch habe.
Does it spark joy?
Ja. Ne? und ob es noch ins Tiny House passt. Und sonst lasse ich das gehen. Und natürlich kann ich mir dann Gedanken machen, wem ich das weitergebe. Das muss ja auch nicht.
Aber es verschwindet so. Ja dann auch nicht, ne?
Nein, genau. Es ist immer noch in der Welt und es hat auch immer noch mit mir zu tun.
Mhm.
Ich tue dann aber wirklich beharrlich so, als sei es ab jetzt nicht mehr zu mir gehörig.
Mhm.
Und man wird es aber nicht so richtig los. Und das ist der Hinweis dieser neueren Theorien. Deswegen finde ich die so spannend, dass wir diese Verquicktheit von Subjekt, Objekt und sozialer Beziehung einfach nicht loswerden, egal auf welchen dieser drei Faktoren wir jetzt setzen und sagen, wir gucken das an, das ist das Allerwichtigste, oder wir gucken das an, das ist das Allerwichtigste. Wir werden das nicht los und da hängen Verantwortungsfragen dran. So ist es.
Ich finde es so krass, dass wir von Eigentum auf Konsumkritik kommen.
Ja.
Im Prinzip. Also.
Am Anfang dachte ich auch, jetzt bin ich aber gedanklich einen komischen weiten Weg gegangen. Dann dachte ich aber, nee, übers Material ja nicht. Also wenn mir was Eigentum ist, dann gehen wir davon aus, dass es irgendwie materiell ist.
Ja.
Und dann müssen wir uns mit Materialismus und Materialismuskritik beschäftigen.
Ja, auch damit, was wir eigentlich zum Eigentumsübergang sozusagen alles produzieren. Ne?
Mhm.
Also die ganzen Waren, die wir produzieren, die sind ja, also die gehörten jemandem, dann verkaufen wir sie, dann gehören sie jemand anderem. Und wenn man sich anguckt, in welcher Masse sozusagen Eigentumsdinge geschaffen werden oder Dinge, die man sich aneignen kann für Geld, dann ist das eine unübersehbare Masse. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich in mein Zuhause gucke, ich finde dein Zimmer sehr aufgeräumt und sortiert.
Hier sind auch viel zu viele Gegenstände.
Genau, und das, ich muss halt immer daran denken, dass es viel zu viele Gegenstände gibt, aber ich kann mir nicht vorstellen, diese Gegenstände wegzuwerfen, weil ich dann immer denke, na, was ist doch produziert worden und, und so. Und ich dann denke, es ist ja nicht weg. Also nur weil ich es los bin, ist es ja nicht weg. Also der Gedanke ist mir schon sehr vertraut.
Es ist dann aus den Augen, aus dem Sinn, aber nicht aus der Welt.
Genau, und nicht aus der Welt. Und das, was ich oder was mir das erschwert, ist, dass ich dann möchte, dass es zumindest dann sinnvoll, sinnhaft in der Welt bleibt. Also recycelt wird oder so. Und da hängen so viele Entscheidungen dran, dass ich so overwhelmed bin von diesen ganzen Entscheidungen, die damit zu treffen sind, dass es dann am Ende doch bei mir verbleibt. Weil da so ein Rattenschwanz dran hängt.
Ja, weil du die Schuld auch so am besten auf dich laden kannst.
Ja, das ist, was sagst du immer, das ist meine katholische Erziehung.
Ja. Ich fürchte ja. Lass doch mal ein paar von den Dingen im Beichtstuhl liegen. Wird sich schon
als wenn ich einen Beichtstuhl betreten würde.
Ja, um da was abzuladen. Du, da geht, glaube ich, jahrzehntelang niemand mehr rein. Da kannst du richtig was loswerden.
Sicher, da sind deine Sachen sicher.
Pragmatisch überleben mit Frau Molzberg. Einfach Dinge abstellen. Ja. Nee, Quatsch. Natürlich haben wir die Problematik, wenn wir reflektiert drauf zugreifen, ja, dass du weißt, selbst wenn ich es gehen lasse und aus den Augen habe, da ist es ja weiterhin da. Vielleicht quälst du dich wirklich ein Stück damit, dass es dann nicht gehen lässt, weil du denkst, nee, ich habe dafür Verantwortung.
Ja, und es wird dann halt verbrannt. Ich möchte nicht, dass diese Sachen verbrannt werden. Aber ja, ne, auch wenn ich einkaufe zum Beispiel, ich finde toll, dass es so viele vegane Alternativen zu kaufen
gibt.
In
so viel Plastik verpackt. Das ist
richtig.
Ja, ja.
Und dann blutet mir immer das Herz. Auf der anderen Seite, ich möchte diesen Käse essen.
Ja.
Dieser Käseverzicht war wirklich hart.
Kannst du die nicht in Großpackungen kaufen?
Ja, das wünschte ich mir. Oder es gibt ja sowas wie eine Metzgerei, ne?
Ja.
Also vegane Metzgereien und ja, so. Sowas möchte ich gibt auch für Käfer haben.
Eine Käferei.
Eine Käferei, bitte.
Aus Haarschaleninsekten.
Wo ich mit meinem Tupperdöschen hingehen kann oder was auch immer ich da habe. Auch da Plastik, ne? Ich, auch da habe ich auf Edelstahl und trotzdem hatte ich diesen ganzen
Das wurde produziert.
Ja, es ist furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Und ich benutze es, bis es auseinanderfällt. Und selbst dann überlege ich, wird es verbrannt und stinkt in der Welt rum.
Soll ich dich retten mit neuem Materialismus?
Ja.
Keine Sorge, wir sind auf dem Weg zum Posthumanismus. Wir sprachen drüber. Bald ist der Mensch genauso Müll. Und
super.
Nur noch eine Restgröße.
Aber Mensch kann man ja recyceln, zu großen Teilen. Bis auf das Mikroplastik da drin.
Ja, das recycelt sich dann von selber. Aber da hat auch dann niemand mehr Interesse dran, wenn wir überwunden sind als Spezies.
Ja, aber dann ist ja auch alles andere Ach, man möchte gar nicht darüber nachdenken.
Vielleicht werden wir wieder Erdöl, wenn wir lang genug warten.
Wenn dann genug jemand auf uns draufpresst.
Ja, genau. Ja. Ja. Ja, weiß man ja nicht. Aber es ist ja tatsächlich so, dass in dieser Diskussion rund um neuen Materialismus und Ökologie sind posthumanistische Positionen total gut vertreten, aus genau diesem Grund, weil man im Prinzip nach dem Ende der Menschheit fragt, ne? Wenn wir uns das jetzt alles aufhäufen und Mensch zumindest nicht mehr so verstehen können, wie wir es traditionell verstanden haben, nämlich als eine eigene Identität, die ganz anders beschaffen ist als nichtmenschliches, entweder in besonderer Weise beseelt, anders als andere Lebewesen, oder die einzigen, die Individuen und Subjekte sind und alles andere ist irgendwie nur Gruppengröße oder so oder Ding. Wenn wir das aufgeben, diesen Gedanken gehen lassen, dann sind wir im Prinzip im Posthumanismus und für den müssen wir irgendwie, solange Menschen halt noch auf der Welt sind, auch neue Regeln finden.
Mir ist das ja zu eindimensional, weil ich nämlich denke, naja, aber wenn zum Beispiel künstliche Intelligenzen das alles durchschauen und sagen, okay, wir bauen damit, also mit den Ressourcen, die wir brauchen, das ist Ressourcenverschwendung, wir zerstören damit den Planeten, möglicherweise kommen die auf solche Gedanken und wollen gar nicht posthumanes Leben bauen, sondern sagen eher so, eigentlich sind wir selbst nicht gut und schaffen sich selber ab und
alles
werfen
mal in Ruhe
uns
lassen.
Und werfen uns, das ist ein Gedanke, und werfen uns auf uns selbst zurück, aber verweigern uns die Zusammenarbeit, weil sie sagen, das ist alles nicht cool.
Ja, so müsst ihr jetzt selber mal zusehen.
Genau, vielleicht ist es ganz dumm, aber stell dir vor, die Maschinen beschließen, sie wollen gar nicht mehr mit uns zusammenarbeiten und wir können nicht mehr darauf zurückgreifen. Das finde ich geil.
Ja.
Also weiß ich nicht, ob ich es geil fände, aber das finde den Gedanken gerade irgendwie, wo ich so denke.
Total, aber es wirft
ja
dieselbe Frage auf.
Ja, aber es muss ja nicht im Posthumanismus enden. Also
ach so, das würde ich als eine Form von Posthumanismus verstehen, also weil ich den Humanismus jetzt verstehe, als die traditionelle Weise Mensch zu verstehen.
Mhm.
Dass man die ja sehr viel Leid produziert hat, davon mal abgesehen. Die Idee, unbenommen irgendwie gut, auch jahrhundertelang gut, mit einem Haufen Rattenschwanz dran, der gar nicht so gut ist.
Mhm.
Und wenn wir die ablösen, dann sind wir im Prinzip schon im posthumanistischen Gedanken. Also ich meine nicht so sehr, dass jetzt alle Menschen tot sind, sondern ich meine, dass der Mensch als die Größe, als die er sich bisher verstanden hat, jetzt ein fettes Fragezeichen dran hat. Und umso mehr, wenn die Maschine ihn in Frage stellt.
Ja,
also wenn
oder?
Dein Gedanke so käme, dann wäre das genauso, nur noch mal radikaler. Weil das, was mir vorher äußerlich war, die Objekte mich jetzt auch noch in Frage stellen. Das mache ich ja nicht nur selbst, jetzt machen das auch noch die anderen für mich.
Das wäre nichts für Friedrich Merz.
Aber was ist denn in Frage gestellt werden, ist überhaupt gar nichts für Männer. Ich glaube, dass das dezidiert, und das ist mir auch aufgefallen in dieser Diskussion, feministische Positionen sind. Es publizieren maßgeblich Frauen zu diesem Thema. Das hat auch Gründe, glaube ich.
Weil wir sowieso nicht drankommen. Ja, das habe ich tatsächlich auch jetzt. Mist, wo war das denn? Irgendwo habe ich das heute noch entweder gelesen oder ich habe es gehört, dass die reichsten Menschen der Welt vornehmlich Männer sind.
Ja.
Also, dass Frauen da gar nicht,
ja,
dass wir auch da nicht am Tisch sitzen. Ich habe eine Katze gehört.
Ich habe auch eine Katze gehört, nicht, dass das das Kind war, das miaut. Machen wir eine kurze Unterbrechung und ich schaue mal nach.
Ja. So, Rita war die Katze suchen, im Kühlschrank ist sie nicht.
Im Schlafzimmer auch nicht und es ist auch nicht ein von dem Husten, der hier grassiert.
Mm, ja.
Das hätte mich beunruhigt. Aber wir waren bei den feministischen Positionen innerhalb des neuen Materialismus.
Genau.
Und dass ich das eigentlich folgerichtig finde. Du hattest gesagt, ja, dass Eigentum und Besitz so sehr männlich verteilt ist.
Ja, zumindest gibt es Studien darüber und wenn wir auch sehen, wer Macht hat in dieser Welt, sind es vor allen Dingen Männer und da, wo Macht ist, ist meistens ja auch viel Geld angesammelt oder viel Eigentum.
Ja, und das ist ganz sicher auch zusammenhängend damit, wie sich unsere Theorien entwickelt haben oder unser Denken von der Welt und wen wir da als relevant gelten lassen und wen nicht. Und wenn da jetzt was Neues dran ist, finde ich das jetzt so schlecht auch nicht, weil es einfach auch ein Stück vorbei ist. Man kann ganz viel daraus lernen, aber es war immer so, dass intellektuelle Personen das genommen haben, wertschätzend genommen haben, selbst wenn sie total dagegen waren, was ihnen begegnet ist theoretisch und was Neues draus gemacht haben oder auch kritische Punkte daran aufgetan haben und sich daran total aufgerieben haben.
Mhm.
Es gibt eine Position, die ich in Bezug auf Eigentum und Eigentümlichkeit nochmal neu gefunden habe, die hatte ich irgendwie vergessen, dass Max Stirner so eine ganz seltsame Figur im PhilosophInnen-Zirkus, völlig uneindeutig, nie mit Lust gelesen worden, glaube ich, von den meisten eher so mit einer hochgezogenen Augenbraue, weil es so eine sehr eigene Position ist. Ich fand es auch jetzt wieder seltsam, das zu lesen, und man wird damit nicht so richtig warm.
Mhm.
Aber da das Ganze der Einzige und sein Eigentum heißt und Nietzsche drauf zurückgegriffen hat. Entschuldigung, musste ich da ja irgendwie noch mal gucken.
Lange nicht mehr Nietzsche gesagt.
Ich weiß, ich habe halt, weißt du, wie das in mir gärt? Achi, Nietzsche. Nee, aber das ist wirklich auch einfach eine maßgebliche Position, weil der genau das gemacht hat. Also zuerst glühender Fan von Hegel, sich dann abwenden gegenüber dieser Geistestheorie und sagen, nee, da ist nichts Höheres, was uns bestimmen sollte. Schon erst recht nicht Geist oder Religion, das wäre das Allerfurchtbarste. Also der wendet sich so gegen alles, was das Eigene und das Einzige transzendieren sollte und formuliert im Prinzip eine Position, in der nur das Eigene und das Eigentümliche gelten. So eine Art Solipsismus, also wenn man so tut, als sei man ganz allein auf der Welt und die anderen vielleicht ja nur Imaginationen meines Bewusstseins. Das ist jetzt eine Unterstellung, so hat er das nicht gemeint. Aber schon so, dass das einzig Relevante, das ist, worüber ich bestimmen kann, und das bin ich selbst. Auch eine sehr männliche Denke, dass ich so über mich selbst bestimmen könnte. Die Erfahrung haben Frauen lange Jahre nicht gemacht.
Die machen sie in bestimmten Phasen ihres Lebens auch nicht.
Genau, ja, viele männlich gelesene Personen wahrscheinlich auch nicht. Also es ist ja nun schwierig, aber um das einigermaßen zu sortieren, muss man das immer vereinfachen. Und es ist ja schon so, dass in der westlichen europäischen Denktradition das Cis-Männliche mit Macht und Eigentum und Selbstbestimmung assoziiert war ganz lange, einfach weil die realen Strukturen das auch so abgebildet haben und dass Menschen wie Virginia Woolf dann Sachen schreiben mussten wie ein Zimmer für sich allein. Also was das bedeuten würde, ein Zimmer für sich allein zu haben, was für andere völlig selbstverständlich war und für große Teile der Welt aber nie selbstverständlich war. Also diese, was ist mir zu eigen, was ist meins, wo grenze ich mich ab, Fragen sind einfach im Kontext von Gesellschaftstheorie auch total spannend, finde ich.
Ich musste gerade dran denken, dass es aber auch eine Form von Verlust ist, den wir so gar nicht realisieren. Also wenn wir uns nur in uns und mit uns selbst sehen, über unser Eigentum definieren, dann verlieren wir ganz viel.
Absolut, also, deswegen ist der so unsympathisch beim Lesen, das ging mir auch so.
Weil ja.
Das Gemeinwohl ist nichts wert.
Und mir geht's nicht mal ums Gemeinwohl, sondern ich dachte gerade an, ich bin immer noch bei diesen Bäumen und deren Eigenleben und so. Und das bei vielen Menschen, auch nicht bei allen, aber es gibt ja so eine Sehnsucht nach Natur. Also es gibt schon so eine Sehnsucht nach diesen anderen Lebensräumen.
Ja.
Ja, so. Und die wollen wir erschlossen haben, aber nicht unbedingt zu eigen haben.
Ja.
Also der Verantwortung nicht
haben. Das ist ein total romantischer Gedanke.
Ja, genau. So ein bisschen schon.
Ja, in der Frühromantik war es.
Überraschend für mich.
Ja, du bist Frühromantikerin, nicht nur katholisch sozialisiert, nein, auch Frühromantikerin.
Jetzt beleidigst du mich auch noch.
Ja, aber ich tue es so subtil.
Ja, ich merke es dennoch.
Es ist ja auch nur eine frühromantische Position, die sehr differenzierter ausfallen müsste, aber dieser Gedanke, dass das Ich zwar zentral ist und Suche nach der blauen Blume und so davon ausgeht, dass das Individuum auf die Suche geht. Gleichzeitig hat die Frühromantik auch den Gedanken entfaltet, dass Natur insbesondere einen starken Zusammenhang zur Spiritualität aufweist und sowas wie kosmische Harmonie, das ist, was wir suchen sollten. Also auch im Gegensatz zur Aufklärung und zum Rationalismus als Gegenposition etwas zu setzen und zu sagen, nee, es geht schon auch um Hingabe und darum, dass ich ein Stück loslassen zu können. Und du hast völlig recht, das findet man bei Max Stirner so überhaupt nicht. Also wenn ich mich nur am Ich festhalte und sage, das Eigene, das Eigentümliche bestimmt darüber, was Welt für mich ist. Und das Äußere muss ich möglichst loswerden. Dann, ich habe da Anfragen auch an den Dialog mit anderen Personen. Ne? Also wie viel zählen dann andere Menschen und auch nichtmenschliche Wesen um mich rum?
Ich meine das aber gar nicht mal so spirituell gesehen, sondern wirklich in Bezug auf Lebensräume. Also ein inneres, eigenes Interesse an diesen Lebewesen und Lebensräumen. Ich finde Pilze zum Beispiel unfassbar faszinierend, ja, die ja auch Netzwerke.
Da hatte ich drauf gesetzt, dass du mit den Pilzen
genau, Pilze, aber eben auch Bakterien oder Viren oder so. Also es gibt ja ganz viel neben uns, das uns bestimmt, von dem wir beeinflusst sind, auf das wir selten Blicke werfen. Also das fängt schon damit an, dass wir ja komplett besiedelt sind von Viren und Bakterien, also vor allen Dingen von Bakterien, ne, die wir mal besser, mal schlechter verkraften. Aber dass wir ja gar nicht nur dieses Eigen sind, und möglicherweise sind diese Bakterien auch an unseren Denkzuständen zumindest beteiligt. Und wir das aber so abstrahiert sehen die ganze Zeit. Also wir uns gar nicht als eine Vielheit begreifen, ne? Eine Vielheit von Zellen, von Organismen, von Dingen, die miteinander zusammenwirken und diesen ganzen, ja, Wumms überhaupt erstmal in Wallung bringen und aber antreiben. Halt. Ja, sondern uns wirklich sehr in diesen Gedanken und Eigentum sehr materiell sehen, ohne dass wir verstehen, dass uns auch noch ganz andere Dinge zu eigen sind und ausmachen, deren Existenz wir in der Regel nicht wahrnehmen, weil wir uns auch zum Glück als Einheit und nicht als Vielheit wahrnehmen. Ich glaube, man kann an diesem Gedanken schon auch wahnsinnig werden.
Ja, ich bin dann sehr, sehr viele, wenn das Bakterium mitzählt. Ja.
Genau, ja, klar. Auch die einzelnen Zellen und so. Also wenn man sich mal so runterbricht.
Ja, klar. Also auch schon der Gedanke, dass meine Haut nicht die Grenze meines Körpers und des Restes der Welt ist, sondern so eine Membran oder so rein und raus, dass es keine klare Körpergrenze gibt. Das ist schon, das kann einen ja nervös machen, wenn man ständig merkt, wie porös man in dieser Welt unterwegs ist und den ganzen Tag so vor sich hin bröselt.
sich überall rumliegen lässt.
Manchmal fühle ich mich, es gibt so Krümeltage. Kennst du das?
Habe ich mich hier so hingekrümelt.
Ich habe Bakterienstamm verloren auf der Kreuzung. Das ist schwierig, aber wir haben uns halt so dran gewöhnt, dass wir klare Grenzen hätten, dass wir so eine Biomasse sind mit einer Haut drumherum und Haare dran. Okay, die können
wir die ganzen Abschürfungen, die ich bei meinen Fahrradunfällen auf der Straße lasse.
Ja, aber da hofft man auch, da kommt da so eine Kruste drauf, da fällt die wieder ab und dann ist die Grenze wieder klar. Das heißt, nicht piddeln an der Grenze. Aber die völlig richtig, finde ich, wie du sagst, dass das einen ja auch nervös machen kann, wenn man allzu sehr auf das Wabernde guckt. Und trotzdem ist das jetzt dran. Bei Jane Bennett heißt es lebhafte Materie. Also im Original heißt es Vibrant Matter. Mhm. Also wir vibrieren so durch die Welt. Und die Pilze sind ein super Beispiel, finde ich, weil die aktiv ein Myzel bilden. Diesen Gedanken gibt es in der Philosophie ja auch schon lange. Spätestens seit den 70ern ist der auch total prominent.
Wir teilen und tauschen Luft übrigens, während wir hier reden.
Ja.
Wollte ich nur mal gesagt
haben. Bakterien auch, das kann ich dir versprechen.
Hurra!
Möglicherweise auch einige
Kommt alle
Viren.
Zu mir.
Nee, liegt gerne nicht, die dürfen dich in Ruhe lassen. Ich bin ihnen ein Zuhause, seit Wochen.
Ja.
Und ist das nicht nett von mir, dass ich die Tür aufgemacht habe und gesagt habe, komm, besiedel mich doch eine Runde.
Das ist so ist freundlich. Ja.
Wo sollen die sonst hin? Ne? Dann hätte die jemand anders genommen.
Nee, das geht nicht. Das ist gut, dass du da die Verantwortung übernimmst. Aber sie haben, wollte ich eigentlich sagen, natürlich auch einen Einfluss eben dadurch.
Ja. Haben
dass
die
sie
eigentlich
da sind.
Selber Verantwortung? So, virale Verantwortung.
Viren vor Gericht.
Ja, genau. Also das Influenza-Virus, ne?
Lebenslänglich.
Würde ich ganz gerne mal seiner Verantwortung zuführen.
Und wer nicht?
Ja. Nee, natürlich Quatsch, schon klar, dass wir so Sachen wie …
Aber trotzdem, wenn wir an Corona denken und so, also oder an auch andere Viren und Bakterien, ne, es gibt ja Kulturen, es gibt Kulturen, die gehen da anders mit um, ne? Die gehen anders mit dem gegenseitigen Schutz in eben Grippezeiten und auch schon vor Corona. Das hat schon was damit zu tun, dass man sozusagen für den Scheiß, den man mit sich rumschleppt, selber auch Verantwortung übernimmt.
Ja, absolut. Und ich finde das kulturell auch spannend, und da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, im Zusammenhang mit Robotern und japanischer Philosophie, dass man auch den scheinbar unbelebten Objekten ja einfach durch Zusprechen Belebtheit zu eigen machen kann. Mhm. Das ist ja auch so ein Punkt. Ich kann ja Eigenheit auch einem Objekt übertragen, selbst wenn ich in der alten Denke wäre und sage, hier bin ich und da ist etwas anderes. Ich kann das andere ja als Erweiterung von mir, sonst hätte ich das mit dem Füller ja nicht gehabt, das Problem, verstehen. Mhm. Und indem ich das tue, weise ich dem so eine Art Seele zu und will nicht, dass die dreckigen Patschehände da dran kommen.
Oder jemand anders damit eigene Gedanken aufschreibt und dann sozusagen das durch dieses Werkzeug geflossen ist.
Ja, ich glaube, was uns so schwer fällt an dem Gedanken, dass da etwas Macht hat oder Agentin sein kann, außer mir selbst und anderen Menschen, da können wir uns so ganz schwer dran gewöhnen, aber immerhin. Aber dass das jetzt Objekte sein sollen, ist noch viel schwieriger, ist, dass wir loslassen müssen. Wenn wir da gedanklich mitgehen, dann wirkt Eigentum nicht mehr stabilisierend, so wie es ganz lang in sämtlicher Theorie eigentlich war, dass man sich gefragt hat, welche Machtstrukturen werden stabilisiert durch Eigentum, welche Subjekttheorie wird stabilisiert durch Eigentum, sondern dann ist dieses Eigentum und das Eigentümliche auch sehr irritierend und hat eigenes irritierendes Potenzial. Lang hat Soziologie nur drauf geguckt, inwiefern es stabilisierend wirkt, also welche Dinge man haben muss, um zum Bürgertum zu gehören. Zum Beispiel, was man da so einkauft, welche Hemden man trägt und wie das die eigene Rolle oder die Position im sozialen Raum stabilisiert. Dass die Dinge das aber auch irritieren können, das ist ein Gedanke, der uns, glaube ich, noch nicht ganz geläufig ist. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, was uns irgendwie von Werbung angepriesen wird, was wir haben müssten, sondern was mit dieser Grundstruktur von Haben und Sein, das unterläuft das Ganze dann irgendwann. Und dann weiß ich nicht mehr, ist das jetzt meins, bin das ich oder hat das Ding mich gemacht? Ich finde, man kriegt das auch so schwer auseinander, wenn man da näher drauf guckt.
Ja, für mich liegt da vor allen Dingen auch Verlust drunter. Mhm. Also dass da liegt ja eine, oder da ist ja eine Emotion mit verbunden. Wir gucken ja ungern auf Emotionen, aber es ist eine Emotion damit verbunden, wenn wir es als Teil von uns sehen. Und dann ist natürlich auch eine Emotion damit verbunden, wenn es jemand anders anfasst oder etwas damit tut, ne, und uns das wegnimmt. Also ich glaube, ein großes Thema, das darunter liegt, ist Verlust. Und da merken wir auch, dass dann eben Kämpfe geführt werden, weil es natürlich darum geht, was man zu verlieren hat, dass man Macht zu verlieren hat. Also Macht und Machtverlust stecken da, glaube ich, mit drin. Und auf der anderen Seite aber gleichzeitig auch eine Belastung durch die Verantwortung, die damit einhergeht. Mhm. Ne? Also Eigentum verpflichtet, ja. Auch.
Besitz,
ne?
Belastet.
Das, genau,
ist mein
aber,
Credo.
Ja, aber das ist auch, aber es ist tatsächlich ja so, ne? Also ja, wer Eigentum hat, auch wer viel Geldeigentum hat, es gibt schon auch eine Verpflichtung, das Gemeinschaft wieder zugute kommen zu lassen. Und dann eben die Belastung durch Verantwortung.
Also deswegen haben wir ja im Prinzip auch Steuern eingeführt, damit gesteuert werden kann, wie das Zusammenleben funktionieren soll. Ja,
ja. Und das, ich finde halt interessant, dass diese Themen damit verbunden sind. Also Verpflichtung, Belastung, Verlust, aber natürlich auch in großem Maße Privileg und Macht.
Ja.
Das gehört irgendwie so alles mit dazu. Und ohne das können wir eigentlich nicht gut über Eigentum sprechen. Also da ist eine Emotion mit verbunden, da ist eine Form von Stolz auch, ne? Oder von,
ja, das
von Höherwertigkeit. Halt. Wertigkeit ist damit verbunden. So, und das gilt es, oder das kann man halt alles verlieren und damit einhergehen dann wieder Ängste. Also da liegt schon auch emotional, finde ich, eine ganze Menge zugrunde.
Ja, und trotzdem haben wir ja auch immer Figuren verehrt, die besitzlos eigentümlich sind.
Jesus?
Also es gibt, ja. Mönchtum aller Art und so, also Ordenstum,
ja.
AsketInnen, genau. Auch das Hippietum hat ja so total irritiert, weil es da zumindest so ein Fragezeichen dran gesetzt hat, ob man.
Aber die haben konsumiert.
Das, natürlich haben die
Cannabis.
Konsumiert. Ja, und auch. Anderes.
Andere Dinge.
Aber ja, zumindest mal in Frage gestellt, ob man auf die Weise besitzen sollte, wie man bisher besessen hat, ob man nicht anders teilen sollte. Also alle diese Kommunen und auch die Einzelfiguren, so, ne, ProphetInnen, Weise in irgendeiner Form sind meistens assoziiert mit materieller Besitzlosigkeit. Mhm. das kommt auch nicht gut an, wenn man dabei gleichzeitig so Materialist ist. Auch das Materialist sein oder Materialistin sein hat ganz unterschiedliche Zuschreibungen schon erfahren. Also es wird im 18. Jahrhundert stand noch im Lexikon, das sei eine sehr eigene, eine gefährliche, glaube ich sogar, eine gefährliche Sekte. Mhm. Die Materialisten, also die wurden so beäugt und irgendwie unsympathisch, ne? Fragwürdiger Charakter, hat keinen Gott, hat keine Moral. Wenn jemand Materialist ist, hält er sich ja nur an den Dingen fest, kann ja wohl nicht sein. Und dann gab es aber irgendwann ja auch den Turn, wenn man gesagt hat, ja, aber die kommen zumindest ohne dieses ganze Sozialgeschwurbel aus. Ne? Mhm. Da ist man dann empirisch fest, da geht es um Daten und um Dinge, die man festhalten kann. Also dieser Gedanke des Stabilisierens und dann auf der Gegenseite, wie du sagst, des Destabilisierens, des Verlustes und der Trauer darum, dass da was verloren geht, der ist immens wichtig in Fragen des Eigentums und der Eigentümlichkeit. Ich würde mir halt wünschen, dass man das auch mal umdrehen könnte und nach dem Gewinn des Verlusts fragt. Also wenn man es denn
die dornigen Chancen.
Ja, es ist unschön. Ich argumentiere ungern so, wie wir wissen.
Ich wollte nur ein bisschen den Finger in die Wunde.
Ja, es ist auch gut so. Sonst hätte ich jetzt wieder mit Krise und Chance abkotzen müssen. Danke, dass du das eingeführt hast. Aber es ist ja schon so, dass da auch was drin liegt, was ein Gewinn sein kann. Mhm. Also auch emotional, nicht nur vom Ding her gedacht.
Naja, es gibt ja auch einen Grund dafür, dass Menschen eben ihre Wohnungen Marie Kondoisieren. Also ja. Es ist ja schon auch
das der machen Wunsch, aber nur Menschen, die eigentlich genug haben.
Ja, aber es ist eben der Wunsch, was loszuwerden. Ja. Ne? Also Verantwortung und Belastung loszuwerden. Und das ist schon so, also ich spüre die Belastung meines Besitzes ja auch, dadurch, dass ich mir diese ganzen Gedanken mache, was denn jetzt in der Folge mit diesem Besitz passiert, wenn ich ihn denn losließe. Und es würde schon entlastend sein, das einfach wegzugeben. Ich kann aber, das ist ja nicht materialistisch, ich kann diese ganzen Gedanken, die da dran hängen, die werde ich nicht los.
Das stimmt.
Also ich werde die Gegenstände los, aber nicht die Gedanken um die Gegenstände. Das werde ich nicht los. Mhm. Und die kommen auch mit jedem neuen Stück, das man konsumiert. Und das, ich habe manchmal so impulsive Tage, an denen ich meine Impulse nicht gut unter Kontrolle habe und dann gelingt es mir, neue Dinge anzuschaffen. Mhm. Aber das passiert tatsächlich impulshaft. In der Regel habe ich das gut unter Kontrolle und will das auch kontrollieren, weil ich nicht noch mehr Besitz haben möchte. Ich will einfach nicht, dass Dinge dazukommen. Und dann gehe ich in einen Buchladen.
Ja, das ist schon der Fehler.
Und dann ist es vorbei. Ja.
Bücher sind was anderes. Das ist ganz einfach. Du musst das nur kategorisieren.
Ja.
Ja. Und wenn du deine Dinge zählst, das Regal zählen, nicht die einzelnen Bücher, damit es nicht.
Das ist ein guter Trick.
Ja, ich weiß. Ja. Bei Stiften übrigens auch.
Ja, ja, absolut. Ist
generisch. Stift, Komma, 2000. Gilt aber als eins.
Ja, weil liegen hoffentlich an einem Ort.
Ach, und es ist ja aber auch dann irgendwie schön, dass man zu bestimmten Dingen sich so hingezogen fühlt. Ich fände das auch den Objekten gegenüber so arrogant zu sagen, ich kann die alle links liegen lassen, sind mir alle scheißegal. Die haben ja auch einen Appellcharakter. Der Appellcharakter der Dinge ist, also für Kinder ist der unfassbar riesig, wenn die durch die Welt gehen, dann guckt die alles an, was sie nehmen wollen und damit Sachen machen oder so eine Wippe. Eine Wippe kann nicht einfach da sein, ohne dass man darauf wippen will. Die kann man nicht, ne?
Und aber die kann man nicht mit nach Hause nehmen.
Ja, es gibt Menschen, die stellen sich dann den Kinderspielplatz in den Garten, weil der Garten groß genug ist. Ja. Klammer
aber
zu.
Da ist nicht die Wippe vom Kinderspielplatz.
Nee, ist eine andere. Das ist, aber im Zweifel natürlich eine bessere Welt im eigenen Garten. Ich glaube, in Schrebergärten sind diese Trampoline
für weniger Kinder
verboten.
Muss man nicht so viel teilen.
Ja, das stimmt. Ja, weil es ja darum geht, ne, ob es das eigene ist oder ob es kommunales Gut ist, an das die Hunde dran pinkeln, will man nicht. So. Aber grundsätzlich, wie gesagt, finde ich das ja auch irgendwie schön, dieser Gedanke, sich symbolisch selbst zu ergänzen, auch über Objekte oder über meine Liebe zu nichtmenschlichen Dingen. Und seien es auch Theoreme oder Diskurse, die ja auch ein Eigenleben haben und AgentInnen unseres Seins sind, Das macht einen ja schon auch aus. Also wenn ich das alles losließe, wüsste ich nicht mehr, wer ich bin. Bei Nietzsche ist das die Zwiebel, denn der sagt, so zu sich selbst kommen geht auf keinen Fall, indem man sich die Häute abzieht. Eine Haut nach der anderen abziehen, okay, aber da bleibt dann halt nichts übrig.
Du kannst dich halt irgendwann kompostieren.
Ja, es riecht auch komisch, wenn die Zwiebel so gehäutet irgendwo rumliegt. Ja, ja, natürlich. Also das ist ja das Ende, auf das wir zulaufen, dass wir irgendwie Kompost werden. Ich möchte das auch nicht in einem mit ätzender Farbe lackierten Sarg. Das ist
ich möchte
nicht schön.
Diese Kompostmöglichkeiten, die scheinen mir ganz angenehm.
Ja, damit man in den Kreislauf dann irgendwie zurückkehrt. Aber dass ich so lange auch nicht belebte Objekte geliebt habe oder Theorien geliebt habe oder was es denn auch sei, meinetwegen auch Dinge, die für andere Müll sind, weil ich ihnen was zuschreibe, das finde ich ja völlig okay. Also wir leben nun auch in der Welt, in der die Dinge uns anschreien. Solange wir ein Bewusstsein dafür haben, dass sie unter leidvollen Bedingungen produziert wurden, zum Beispiel in den allermeisten Fällen, oder dass wir auch noch Verantwortung für sie haben, wenn wir sie gehen lassen, dann ist aber ja dieser Dreiheit von ich als Subjekt, dem Ding als Objekt und den Beziehungen irgendwie auch Rechnung getragen. Ich weiß keinen besseren Umgang damit, als irgendwie reflektierten Weg zu finden.
Ja, aber es wäre schon wichtig, also wenn wir jetzt mal so über Sachen wie Plastikmüll reden und so, dass da Verantwortlichkeiten politisch und juristisch geregelt wären.
Ja, klar.
Das Interessante ist ja, bei wo sehen wir eine Notwendigkeit, das zu regeln, und wo sehen wir keine Notwendigkeit, das zu regeln?
Ja, weil das sich so, das versendet sich.
Genau, und Dinge, die wir aus den Augen verlieren können, müssen wir nicht regeln.
Ja.
Regelt sich von alleine. Das irgendwie, ich meine, das kommt aus der Natur, es geht in die Natur, in welcher Form gut, keine Ahnung, weiß niemand, ne?
Ja.
Aber so, wir schaffen ja wirklich Dinge, die sehr, sehr lange vorhalten und sehr, sehr lange sehr viele Sachen kaputt machen.
Genau, und deswegen bin ich auch kritisch, was diese Position angeht. Das eigene ist nur ich. Also das Eigentümliche ins Zentrum zu stellen, halte ich für schwierig. Dass es schwierig ist, finde ich gut, weil es irritiert.
Ja.
Weil man dann ins Grübeln kommt. Will man das so? Will man das anders? Wo liegt denn dann Verantwortung? Wie ist denn die Rolle von Gemeinschaft und so? Insofern, diese Position hat mich super lang beschäftigt, länger als ich gedacht hätte, weil ich dachte, ich bin damit ganz schnell fertig. Das war aber nicht der Fall.
Nein, ich werde auch hiermit nicht ganz schnell fertig sein. Das wird, glaube ich, nachhaltig.
Ich habe dich gewarnt, es sind viele Rabbit Holes. Ich habe dich gewarnt.
Ja, das andere Rabbit Hole war ja, dass ich bei dem beim Thema Herzogtum, weil man da so selten dran denkt, bei der Gummibärenbande war und Herzoglein. Aber frag mich nicht, wie ich da abgebogen bin, weiß ich nicht. Aber es war sofort eine Assoziation, die ich hatte. Und dachte nur so, was in diesem Kopf vorgeht, ist ein Geheimnis, dem auch ich nicht auf die Schliche kommen werde.
Ja, habe ich letztens nochmal geguckt, ist für mich auf nicht so gute Weise gealtert.
Wahrscheinlich nicht. So, das heißt, haben wir schon ein Fazit zu dieser wilden Folge?
Ja, schwierig. Also ich würde mich auf zwei Dreiheiten berufen und es dabei auch belassen, weil wir nun nahegelegt haben, das alles selbst weiterzudenken. Also die erste Dreiheit war ja nun Eigentum zu sehen, zum einen als materiellen Besitz, und das ist erstmal so die selbstverständliche Art. Dann zum Zweiten aber auch drauf zu gucken, was da an institutionalisierten, gesellschaftlichen und juristisch anerkannten Größen so dranhängt. Und es drittens zu verstehen als Ausdruck von radikalem Individualismus. Und über die Schiene war ich dann zu Max Stirner gekommen. Und dann haben wir im Prinzip so ein paar Positionen aufgerufen, die mit dem Objekt zu tun haben im Sinne von Material. Also sei es das Erdöl, seien es die geschaffenen Dinge oder sei es eben auch der Müll. Was machen wir mit diesem Material? Also über die Schiene sind wir zum neuen Materialismus gekommen, dass wir diese Fragen einfach neu stellen müssen und auch möglichst gute Antworten finden, die die Verantwortung nicht allzu schnell loslassen, die wir auch noch haben, wenn das Ding mein Sichtfeld verlässt. Darüber hatten wir dann auch die Macht eingeführt, das war dein Punkt, ne? Und das cis-männlich westeuropäische daran zu sehen, war auch nicht so falsch, historisch, systematisch, aber ja Gott, so ist das, wenn man feministisch denkt, da kommt man halt da raus.
Göttin.
Was will man machen? Ja, genau, Weltgeistin. Und im Prinzip ist die andere Dreiheit die, um die wir die ganze Zeit gekreist sind, glaube ich, nämlich die von Subjekt, Objekt und Relationalität. Mhm. Und Macht ist eben eine Form der Relationalität und wir sind, glaube ich, rausgekommen bei der Frage, ob wir es auch anders relational denken können, als in den bisherigen eher machtorientierten hierarchischen Strukturen. Mhm. Ob wir den Zusammenhang von Subjekt und Objekt nicht anders denken sollten, am Beispiel des Atommülls, am Beispiel des Pilzes, am Beispiel des Baumes, einfach auf andere strukturelle Zusammenhänge gucken, als die, die wir denkerisch so etabliert haben.
Mhm. Ja.
Ja?
Ja. Ja, ja, kann man so machen. Die Rita hat einen sehr langen, dicken Zettel.
Ja, der müsste noch viel länger, aber …
Ja, aber du schreibst ja klein. Nicht. Für andere Leute sind das 3 Seiten. Also für mich
zum
Beispiel.
Aber in diesem Fall habe ich mal klein geschrieben, weil es nötig war.
Hast du eine Literaturliste?
Ich habe eine Literaturliste.
Schon viel genannt.
Ja, ich habe sie nicht abgetippt. Das muss ich noch machen und ihr einreichen, damit sie dann auch gut veröffentlicht werden kann. Aber sie steht hier mit Bleistift auf Papier.
Da kann man ein Foto von machen.
Ich kann die ja jetzt auch nennen und dann tippe ich die ab. Also der eine Mensch, den ich zitiert habe, war Max Stirner. Der Einzige und sein Eigentum, das lag jetzt nun mal sehr nah bei dem Thema, den zu zitieren. Das ist im Original von 1844, da gibt es aber eine kommentierte Studienausgabe, die ist ziemlich aktuell und auch gut. Und dann gibt es ein paar sehr viel neuere Positionen, so aus dem Feld neuer Materialismus, zum Beispiel Rosi Braidotti, Posthumanismus, Leben jenseits des Menschen, das ist von 2014. Oder Katharina Hoppe und Thomas Lemke, Neue Materialismen zur Einführung, das ist so eine Junius-Einführung, davon gibt es ganz viele, das ist eine tolle Reihe. Jane Bennett hatte ich zitiert mit Lebhafte Materie, das ist dieses Vibrant Matter, eine politische Ökologie der Dinge, heißt das im Untertitel. Daher kommt übrigens auch der Müllberg als Beispiel. Virginia Woolf kam noch vor in der Frage, was ist einem eigentlich zugehörig und warum haben manche Menschen so viel und bei manchen geht es um den Kampf um ganz angeblich selbstverständliche Dinge. Der Klassiker ist Ein Zimmer für sich allein. Das ist bei Reklam 2012 nochmal erschienen, im Original von 1929. Andreas Reckwitz hat die soziologische Position entfaltet in Der Ort des Materiellen in den Kulturtheorien. Von sozialen Strukturen zu Artefakten. Der Band heißt Unscharfe Grenzen, über unscharfe Grenzen und die Bakterien auf der Haut und so hatten wir ja auch gesprochen. Erich Fromm, der Klassiker ist Haben oder Sein, das hatten wir am Anfang von 1976 und Karl Marx natürlich, Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie, kann man mal alle 3 Bände lesen und sich dann in 20 Jahren wieder treffen. Und Pierre-Joseph Proudhon hatte ich zitiert mit Was ist Eigentum? Das ist der Mensch mit dem Eigentum ist Diebstahl. Jetzt ziemlich schnell fertig mit dem Buch. Ne? Was ist Eigentum? Eigentum ist Diebstahl.
Ja, fertig aus.
Genau.
Danke, tschüss. Ich habe ja die ganze Zeit noch einen Gedanken gehabt, aber den müssen wir im Zweifel mal mit jemand anderem besprechen. Nämlich, wir reden ja über Eigentum auch gerade im Rahmen der Provenienzforschung. Also Rückgabe von gestohlenen Gütern,
ja.
Kolonialismus oder eben auch NS-geraubte Güter. Das finde ich mal super spannend. Den Gedanken habe ich mir bis jetzt aufgehoben, weil ich dachte, das müssen wir, glaube ich, als eigenes Thema machen.
Heißt so witzig, ich habe das auch gemacht. Da steht so ein Buch und ich habe mich gezwungen, das nicht auf die Literaturliste zu nehmen. Genau, das ist schön.
Ja. Ja, Raum ist Information. Ich habe diese Information aufgenommen, gebe sie wieder. Aber das finde ich mal spannend. Das können wir uns, glaube ich, mal vornehmen für irgendwann später. Aber ich glaube, ich habe da auch Connections. Das heißt, vielleicht finden wir eine Provenienzforscherin.
Eine proveniente Prominenzforscherin.
Genau.
Oder umgekehrt.
Oder umgekehrt. Auf jeden Fall eine Person, die sich damit auskennt. Das wäre super. Ich glaube, da lässt sich auch nochmal viel dran ablesen, weil es eben nochmal Eigentum in einen Zeitrahmen nochmal anders einbettet und auch in Diskurse, die dann geführt werden und so. Also das, ja, aber das ist ein eigenes Thema, das heben wir uns auf. Deswegen an der Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören Und wenn ihr uns zu dieser Folge noch Gedanken zukommen lassen wollt, dann könnt ihr das tun an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Wir haben eine Website www.wasdenkstdudenn.de, da könnt ihr Kommentare hinterlassen oder ihr folgt uns auf unserem Mastodon-Account unter wasdenkstdudenn@podcasts.social und wir haben eine Steady-Seite. Bei Steady kann man uns, wenn man möchte, etwas spenden für diesen Podcast. Also wenn ihr findet, das ist so toll, dass ihr gerne irgendwie uns eine Form der Anerkennung zukommen lassen möchtet, die nicht in Lob 5 Sternen auf eurem Lieblings-Podcast-Provider oder sonst was besteht, dann habt ihr die Möglichkeit, uns 1 Euro im Monat für unser Podcast zu Hause zu spenden, beziehungsweise dann in einem Jahresabo 12 Euro bei Steady, das verlinke ich auf der Website. Und an alle, die das bis hierhin tun oder mal getan haben, 1000 Dank dafür. Also uns macht es das Leben wirklich leichter.
Danke, ja.
So, und an der Stelle würde ich sagen, wir, was eignen wir uns jetzt noch an? Eine Runde Tee.
Ja, ja, mal gucken, was so zugeführt werden
Einverleiben.
Will.
Einverleiben.
Ja.
Ist das dann auch Eigentum?
Ja, zu eigen werden.
Zu eigen werden, genau. So, wir machen uns jetzt ein bisschen Tee zu eigen und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss.
Tschüss.